Christoph Peters ist Schriftsteller, hat aber eigentlich Malerei studiert. Er lebt in Berlin, ist aber in Sichtweite zum AKW Kalka aufgewachsen, also dem Atomkraftwerk, das nie in Betrieb gegangen ist und jetzt einen Freizeitpark beinhaltet. Mit ihm reden wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, über seinen neuen Roman Innerstädtischer Tod und über die Frage, ob Kunst zu gesellschaftlicher Transformation beitragen kann oder diese doch nur abbildet. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Alexander Dutkin. Sie kennen mich vielleicht schon aus Folge 18 und ich freue mich ab sofort im Wechsel mit Friedrich von Borries und Thorsten Fremer als dritter Host beim Fantasiemuskel-Podcast mitzumachen.
Schön, dass Sie uns heute zuhören und herzlich willkommen, Christoph Peters.
Dankeschön.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ja, wir beginnen ja immer mit einer biografischen Frage. Du hast Bildende Kunst an der Akademie der Künste in Karlsruhe studiert. Das ist ja meistens eine Entscheidung, die nicht aus dem Nichts kommt, sondern eine Vorgeschichte hat. Insofern, wie war dein Weg in die Kunst?
Ich habe relativ früh angefangen zu malen, zu zeichnen und zu schreiben, also eigentlich illustrierte Geschichten gemacht, seit ich schreiben konnte, also etwa ab 6. Und so mit 15, als die ganz großen pubertären Krisen kamen und ich angefangen hatte, Literatur zu lesen und immer mehr begeistert war, insbesondere von so expressionistischer Malerei, dem ganzen Seelendrama, das sich da abbildete und was ich plötzlich in mir selber auch sah, dachte ich, ich will Maler und Dichter werden. Das war so mit 15 der Beschluss und von dem Zeitpunkt an habe ich meine Schulkarriere drastisch vernachlässigt und eigentlich immer abwechselnd Gedichte geschrieben und gezeichnet. Anfangs noch die Gedichte dann illustriert oder die Notschnitte, Holzschnitte zu den Gedichten gemacht. Dann hat es sich so mit 17, 18 getrennt. Und da es damals in Westdeutschland noch nicht sowas gab wie das Johannes-R.-Becher-Institut, wo man kreatives Schreiben hätte studieren können, habe ich mich auf eine Kunstakademie beworben, beziehungsweise auf drei. Ich kannte drei Künstler oder ich kannte viele Künstler, aber es gab drei Professoren, die an verschiedenen Akademien unterrichteten, bei denen ich gerne studieren wollte. Und in Karlsruhe hat es dann geklappt. Und es war dann eben so, wie ich auch gedacht habe, Kunstakademien sind ja damals wahnsinnige Freiräume gewesen. Und wenn ich geschrieben habe, habe ich die Texte in den Arbeitsbesprechungen vorgestellt. Und dann der Professor, bei dem ich damals war, Kalinowski, war ein sehr belesener Mann, der sich da auch kompetent fühlte. Dann wurden halt die Texte diskutiert. Und wenn ich dann wieder mit Bildern kam, wurden die Bilder diskutiert. Und so ist es eigentlich geblieben. Irgendwann habe ich beschlossen, ich will nicht in den Kunstmarkt. Der Literaturbetrieb ist zwar auch nicht schön, aber irgendwie fühle ich mich da sicherer mit dem, was ich schreibe, als mit dem, was ich zeichne. Und habe dann ganz, ganz lange nur für mich gezeichnet. Seit ein paar Jahren zeichne ich jetzt auch und zeige die Sachen.
Ja, spannend. Das heißt, du hast es eigentlich so ein bisschen weitergeführt, weil eine Frage wäre gewesen, ob und wie dieser Shift sozusagen zum Schriftstellertum kam. Aber das warst du ja dann sozusagen die ganze Zeit. Siehst du denn vielleicht zwischen der Literatur und der bildenden Kunst, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, nämlich von der Marktdynamik her, aber siehst du auch noch einen quasi tieferen Unterschied, vielleicht auch in den Ausdrucksformen oder in dem Publikum, das du erreichen willst?
Naja, es gibt eine ganze Reihe von dramatischen Unterschieden. Der erste Unterschied ist natürlich, den ich in den ersten Jahren beim Wechsel vom Schreiben zum Zeichnen und wieder zurück immer ganz stark gemerkt habe, dass das Schreiben, die Literatur, ähnlich wie die Musik ja ein lineares Kunstwerk ist, also ein Kunstwerk, was sich in der Zeit ausdehnt und dadurch im Grunde mit zeitlichen Rhythmen arbeitet. Es arbeitet mit dem Atem, es arbeitet mit der Formung des Atems und alles lebt von Bögen, Melodiebögen, Klangbögen, von Klangfarben, die sich von einem Zeitpunkt in einen anderen Zeitpunkt hinbewegen. Wohingegen die bildende Kunst, also die Malerei, so wie ich sie noch verstanden habe, klar gibt heute Performance und es gibt irgendwie Videokunst, aber so die klassische Malerei, was ich gelernt habe, ist eben etwas, wo man etwas anschaut, was schon da ist. Das ist zunächst mal eine völlig andere Herangehensweise und ich habe es immer daran gemerkt, wenn es zur Schreibphase ging, fuhr ich in der Straßenbahn und merkte plötzlich, dass die ganze akustische Dimension um mich herum eine wahnsinnige Rolle spielte. Ich hörte all die ganzen Schnipsel von Gesprächen, ich hörte die Geräusche von der Straße, alles, was so reinkam, war auf einmal das, was meine Aufmerksamkeit, worauf sie sich fokussiert hat. Und sobald der Schwenk zurück zur bildenden Kunst ging, sah ich plötzlich überall Filmstills. Also ich stand an der Straßenbahn und sah ein Bild, ich stand in der Straßenbahn, sah ein Bild, ich sah Leute im Café, es waren alles Bilder und nicht mehr dynamische Bewegungen. Das war von den ersten Jahren her eine wahnsinnig verstörende Erfahrung immer wieder. Und insofern kann ich natürlich mit beiden Dingen völlig unterschiedliche Dinge zum Ausdruck bringen und muss ich völlig unterschiedliche Dinge zum Ausdruck bringen. Und der Prozess der Herstellung ist auch ein völlig anderer, weil ich schreibe tatsächlich so linear, wie der Text nachher ist. Ich fange im ersten Wort des ersten Satzes an und schreibe mich sukzessive über ein Jahr bis zum letzten Wort des letzten Satzes. Wohingegen in der Malerei natürlich ich immer an allen Dingen gleichzeitig arbeite. Selbst bei den Zeichnungen, die ich jetzt mache, ist eigentlich die Art und Weise, wo ich entscheide, wo setze ich jetzt die Punkte, wo fange ich jetzt an, von wo aus greife ich das Motiv auf, ist immer anders, immer eine völlig neue Entscheidung. Und das Dritte ist natürlich die völlig andere Marktlage. Wenn ich als Schriftsteller von dem, was ich mache, leben will, muss ich, sagen wir mal, im Minimum 20.000 Bücher verkaufen. Das Produkt Buch ist nichts wert und das Produkt Bild ist da, wo es professionell erfolgreich ist, gleich wahnsinnig teuer. Und das führt zu völlig anderen Marktmechanismen, führt auch zu einer völlig anderen Käufer- bzw. Kundenschicht, die dann auch andere Ansprüche an mich als Künstler hat oder an mich als Schriftsteller.
Und da fühlst du dich mit dem Anspruch an dich als Schriftsteller wohler? Also ist das eine freie Entscheidung oder kommt die dann doch aus dem Werk und den Fähigkeiten, die man mitbringt?
Ich hatte irgendwann in der Kunst das Gefühl, ich bringe diese beiden Elemente, die mich künstlerisch bestimmen, interessieren, nämlich das expressiv Improvisierte auf der einen Seite und das konstruktivistisch Geplante, Kalkulierte auf der anderen Seite, in der Kunst nicht zusammen. Ich habe immer als Künstler geschwankt zwischen geometrischer Abstraktion, ganz streng auf der Basis selbstentwickelter Systeme, ablaufender Bildfindungen und quasi informellen automatistischen Zeichnungen. Und das blieb getrennt. Also während der 20 Jahre, wo ich hauptsächlich Künstler werden wollte, kriegte ich die Dinge nicht zusammen. Und in der Literatur hatte ich von Anfang an den Eindruck, ich kann das große, expressive, emotionale Potenzial, was ich irgendwie zum Ausdruck bringen will, verbinden mit elaborierten, zum Teil eben auch geometrischen Kompositionen. Und komme dadurch, dass ich diese beiden heterogenen Impulse in mir selber in eins bringe, näher an das dran, was ich ganz grundsätzlich überhaupt als Mensch zum Ausdruck bringen will. Das war sozusagen irgendwie der Hauptpunkt. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich bin tendenziell als Schriftsteller ein bisschen begabter als Maler. Also das heißt, ich erreiche eine Ausdrucksgenauigkeit und eine Ausdruckstiefe im Satzbau mit Sprache, die ich vielleicht mit meinen limitierteren Möglichkeiten als Maler nicht erreiche.
Ja, spannend. Und um vielleicht da wieder jetzt den Fokus auf dich als Schriftsteller zu legen, was wir uns gefragt haben, ist insbesondere auch aus deiner Biografie heraus, im Rahmen von Kalka kennt man vielleicht als das gescheiterte Atomkraftwerk, sozusagen viel Veränderung, viel Scheitern. Und auch in deinem Roman sieht man ja irgendwie so stereotypisiert die Industrie und in Form von Figuren, die irgendwie niedergeht oder zumindest stark kritisiert wird. Ist das dann entsprechend biografisch motiviert, auf Basis vielleicht von deinen Beobachtungen damals oder eben dieses zeitanalytische Element, was man jetzt vielleicht auch mal pauschal deinen Roman zuschreiben könnte?
Also das Scheitern des Atomkraftwerks Kalka habe ich damals natürlich als Triumph weil ich so im Laufe meiner pubertären Sozialisation mein Vater war Aktivist in der Pro-AKW-Bewegung, da gibt es auch einen Roman zu, Dorfroman, der das alles ausführlich nochmal so erzählt. Als 5-, 6-, 7-Jähriger habe ich natürlich geglaubt, mein Vater hat politisch recht. Der erläuterte uns das dann eben auch, wie das funktionierte. Und dann, als ich dann so 14, 15 wurde und radikal ökologisch zu denken anfing und aus den politischen Welten und Denkweisen meiner Eltern mich verabschiedete, bin ich sozusagen zum halbradikalen AKW-Gegner geworden. Und insofern empfand ich die Tatsache, dass dieses Ding nicht gebaut wurde, dann als Triumph der Bewegung, der ich mich dann zugehörig fühlte als junger Erwachsener und gar nicht als Scheitern. Und dass da ein Industrieprojekt gescheitert war, hat mich im Grunde unter der Rücksicht des Scheiterns gar nicht interessiert. Heute würde ich sagen, mich würden tatsächlich auch die Führungspersönlichkeiten aus der Industrie, die das Ganze damals geschmiedet haben, es war ja eine unglaublich komplizierte und komplexe Gemengelage von Unternehmen, 3-national oder 4-national, die da irgendwie zusammengeführt wurden, dörfliche Prozesse, städtische Prozesse, politische Parteiprozesse, also alle möglichen Dinge, Wissenschaftler, die daran mitarbeiteten, um diesen schnellen Brüter überhaupt zu machen. Also heute würden mich solche Leute für einen Roman viel mehr interessieren, als die Leute, die damals dagegen gekämpft haben, einfach auch in den Brüchen und in den Komplexitäten und Verantwortlichkeiten, die zu tun haben. Aber damals haben die mich nicht interessiert und beim Schreiben haben die mich erstmal auch nicht interessiert.
Also Scheitern als Triumph ist jetzt für mich mal der Arbeitstitel dieses Podcastes. Unheimlich schönes Bild, das ja auch in deinem Roman, ohne jetzt zu viel von dem zu verraten und darüber sprechen zu wollen, immer wieder vorkommt, zum Teil auch als Triumph, als Befreiung, als was Positives. Der Roman ist Teil einer Trilogie, die auch Trilogie des Scheiterns.
Des gegenwärtigen Scheiterns.
Genau. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen. Warum ist dieses Scheitern anscheinend so wichtig?
Das Scheitern ist ja eine unserer Grunderfahrungen, auch wenn in unserer schönen neuen Waren- und Glückswelt der Instagram-Story irgendwie das Scheitern natürlich immer weniger vorkommt. Aber das christliche Abendblatt ist natürlich massiv geprägt von genau dieser Transformation. Die Gründungsfigur des christlichen Abendlandes, Jesus von Nazareth, wird gekreuzigt. Das ist sozusagen die unrühmlichste Art des Todes und des Untergangs, die man finden kann. Und nach dem Glauben derer, die ihm nachfolgen, ist er dann auferstanden. Also es ist ein Scheitern, ein totales Scheitern, was in den totalen Triumph umschlägt. Und insofern ist das als Motiv etwas, was, ob wir das wissen oder nicht, wollen oder nicht wollen, christlich sind oder nicht christlich sind, quasi die gesamte Kulturgeschichte Europas spätestens seit Bonifatius durchzieht als Motiv. Und bis hin zu der Betrachtung des Opfers heute. Ja, im Moment haben wir zwar eine entchristliche Gesellschaft, aber der Status des Opfers ist sozusagen derjenige, der uns heute rechtfertigt. Egal welcher Ethnie oder welcher Gruppierung oder was, wo ich hingehöre. Wahnsinnig viele Leute definieren sich heute über ihren Opferstatus und bekommen Renommee dadurch, dass sie sagen, ich bin Opfer. Und das geht natürlich zurück auf das Opfer Jesu von Nazareth. Und diese Zentralfigur der christlich-abendländischen Geschichte wird immer so ein bisschen vernachlässigt hintenrum. Und aber gleichzeitig ist das Scheitern natürlich auch eine existenzielle Erfahrung, die wir alle, ob christlich oder nicht, im Abendland oder sonst wo, immer wieder machen. Je mehr Ambitionen wir haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Ambitionen irgendwie vor die Wand fahren und dass das nichts wird und dass wir damit umgehen müssen, dass das, an das wir geglaubt haben, nicht funktioniert hat. Und insofern ist es natürlich als menschliches Existenzial auch etwas, wovon wir immer wieder erzählen. Und im Roman gibt es halt so die Zentralfigur des jungen Künstlers Fabian Kolb, der ganz früh scheitert, als er in der Akademie als akademisch genial begabter Zeichner gesagt bekommt, das hat alles mit Kunst nichts mehr zu tun, wir können dich hier nicht ausbilden, das ist bestenfalls Kunstgewerbe oder Kitsch, der dann in eine radikale ästhetische Position geht, dann einen Galeristen findet, der ihn fördert und ihm sagt, ich kann dich zum Weltstar machen, entwickel mir doch mal ein Konzept für eine auf der Basis deiner Ideen dann aber doch wirklich auch vermarktbare Installation, diese Installation dann produzieren lässt und dann plötzlich in der Ausstellung steht und merkt, auf der handwerklich-technischen Ebene hat das funktioniert, das hat auch eine Ausdruckskraft, aber das bin nicht mehr ich. Im Grunde ich als Künstler, der etwas ganz Radikales tun will, bin in dem, was gelungen ist, komplett gescheitert. Und das ist sozusagen eine existenzielle Kippfigur, die wir ja auch immer wieder haben, dass wir irgendwie denken, dass das, was wir wollen, gut ist. Und dann, wenn es plötzlich realisiert ist, feststellen, es ist auf einer anderen Ebene gar nicht gut. Also es ist nochmal wieder eine andere Drehung des Scheiterns. Es klappt auf der äußeren Ebene, aber auf der inneren Ebene sind wir plötzlich völlig leer und realisieren, es hat das nicht gebracht, was es sollte. Oder es hat plötzlich Konsequenzen, Nebenwirkungen, die wir auch nicht bedacht haben.
Ich würde noch mal eine Nachfrage zum Scheitern stellen, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, ob du das jetzt positiv oder einfach empirisch vorhanden bewertest oder negativ. Ich aus meiner Erfahrung würde sagen, dass so im deutschen Kontext Scheitern was Negatives ist. In diesem dynamischen Kapitalismus-driven amerikanischen Denken heißt es ja fail bigger, ne? Also noch mal scheitern, aber dann größer. Ja, damit es sich lohnt oder dann vielleicht sozusagen klappt, ist einfach alles zu klein gedacht gewesen. Und gleichzeitig sehen wir ja, was du in deinem Roman ja auch beschreibst, schon auch ein Scheitern der sozialen Systeme, ein Scheitern der Demokratie gerade, Fragezeichen, aber zumindest eine Bedrohung und in manchen Ländern auch ein Scheitern sodass einem das Scheitern irgendwie Angst macht. Da würde ich jetzt doch noch mal genauer wissen wollen, wie welches Scheitern du uns jetzt an- oder abrätst.
Ich rate ja gar nichts. Ich bin ja auch gar nicht so sehr von meinen eigenen Meinungen zu irgendwas überzeugt, sondern ich finde irgendwie, in der Beweglichkeit des Geistes gehört es dazu, die Dinge immer aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und auch den eigenen Standpunkt irgendwie für sehr relativ zu halten. Das ist für mich auch für die Lösung der gesamten Probleme hilfreicher, wenn man also nicht sagt, ich denke jetzt, das ist so und so und so und so. Und ich würde weder das amerikanische noch das deutsche Modell für das Scheitern als Bild nehmen, sondern es gibt so eine, sowohl, glaube ich, in den jüdischen Geschichten als auch in Ostasien überlieferte Geschichte, dass das, was positiv ist, oder was wir denken, dass positiv ist, dann plötzlich was Negatives wird. Also die Geschichte geht, ich kriege sie nicht ganz zusammen, weil ich sie nicht mehr finde. Sie geht ungefähr so, ein junger Mann läuft das Pferd weg, er kommt nach Hause, der Vater ist ganz empört und schickt ihn weg. Und dann kommt der Junge auf Reisen und findet irgendwie eine Herde von Pferden und er fängt dann irgendwie 5 Pferde und ist ganz glücklich. Das Pferd, das er verloren hat, hat ihm 5 Pferde eingebracht. Er kommt nach Hause zu seinem Vater zurück und der Vater nimmt ihn mit Dank wieder auf. Jetzt hat er da 5 Pferde. 3 Tage später kommen die Anwerber des Königs und sehen, er hat 5 Pferde und nehmen ihn samt der Pferde mit auf den Kriegszug. Jetzt ist er im Kriegszug und muss irgendwie sehen, wie seine Kameraden und seine Pferde alle gleich sterben und gleichzeitig bleibt er dann irgendwo hängen und trifft die Frau, die er irgendwie sonst nie getroffen hätte, die Liebe seines Lebens ist. Und so schlägt es quasi in jedem Schritt wieder vor und zurück. Und das, was auf den ersten Blick wie Scheitern erschienen ist, kann im nächsten Schritt durch Wendung dessen, was man früher Schicksal genannt hat oder durch Zufall oder wie auch immer, oder was ich damit mache, plötzlich wieder zu was Positivem werden. Und wir wissen eigentlich nie, ob die Situation, die wir jetzt als Katastrophe empfinden, nicht on the long run eigentlich eine gute Sache ist. Also für uns als Deutsche das Dramatischste in der Hinsicht ist natürlich die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des totalen Untergangs dieses Dritten Reiches mit der Totalzerstörung der Städte, die dann aber im Wirtschaftswunder dazu führte, dass alles Mögliche mit Demokratie und Neuindustrialisierung viel besser funktionierte als irgendwo sonst auf der Welt, dass eben gerade diese, auch der Abtransport oder die Zerstörung von allen Produktionsmitteln dazu führte, dass alles viel neuer war als irgendwie irgendwo sonst und viel schneller und viel besser produzierte, was dann wiederum zu anderen Problemen führte. Und also im Grunde, ne, das, wir wissen nie, ob nicht das Phönix-aus-der-Asche-Prinzip in dem Moment, wo wir scheitern, jetzt als nächstes greifen wird oder ob wir tatsächlich mit dem Kopf im Schlamm oder in der Asche bleiben. Und insofern, man kann in alle Richtungen immer gehen und schauen, was passiert. Und je nachdem, wie man es wahrnimmt, ist es dann gut oder schlecht.
Da machst du so ein bisschen den Bogen, weil ich dich auch noch zur Nachkriegszeit befragen wollte, und zwar im Sinne des Romans, der ja so ein bisschen, wenn ich jetzt mal das Wort Remake oder quasi Reinterpretation des Romans von Wolfgang Köppen ist. Wie und warum, du hast es schon so ein bisschen vorgenommen, macht man sowas und was sind denn die Beweggründe dafür?
Also der Auslöser, mich mit Wolfgang Köppens 3 Romanen nochmal wieder zu beschäftigen, also Köppen war für mich als 19- bis 30-Jährigen ein ganz, ganz wichtiger Autor mit seiner seinerseits Adaption der Formen der klassischen Moderne, wie Döblin und Dos Passos und Joyce sie entwickelt hatten, schon in der Vorkriegszeit, für die deutsche Nachkriegsliteratur, die unglaubliche Rhythmisierung der Sprache und auch die Brutalität, mit der Emotionen und Katastrophen einfach mal so den Leuten zumutet. Also das fand ich damals mit 19, 20 absolut sensationell. Dann ist er mir so ein bisschen verloren gegangen und dann bekam ich 2018 den Wolfgang Köppen-Preis und sollte in meiner Dankesrede wieder darüber sprechen und musste dafür diese Romane nochmal lesen und war dann vor allen Dingen erstmal vom Treibhaus total geflasht, weil es ist erzählt so ein bisschen die politische Geschichte Anfang der 50er Jahre in Bonn. Ein ehemaliger Journalist, jetzt SPD-Abgeordneter, gerät er in die Mühlen zwischen Journalismus und Politik und Wirtschaft und seine eigenen inneren Brüche schlagen ihm auch über dem Kopf zusammen. Und ich fand das, als ich das wiedergelesen habe, einerseits unglaublich aktuell und andererseits sah ich sozusagen mit diesem Abstand von 70 Jahren, wie wahnsinnig viel sich dieses Land auch verändert hat in seinen ethisch-moralischen Setzungen, in seinen gesellschaftlichen Strukturen, auch in seiner Ökonomie natürlich. Aber die Moral beispielsweise, die bis in meine Kindheit, zumindest im ländlichen Raum, noch extrem sexualfeindlich, christlich, heterosexuell geprägt war, was aus den 50er Jahren sozusagen kommt, die gesamte Art und Weise, Welt vom Christentum her zu denken, was mit 68 dann aufbricht, aber bis es den ländlichen Raum erreichte, vergingen eben auch 30, 40 Jahre und zum Teil ist es da immer noch nicht angekommen. Also alles das als fernen Spiegel sozusagen zu sehen, hat mich total fasziniert und ich hatte schon länger aus verschiedensten Gründen, ich kenne so diverse Leute aus dem Zwischenbereich von Journalismus und Politik und hatte da so jemanden im Kopf, den ich gerne zu einer Figur machen würde und dachte, wenn ich diese Figur, an der ich jetzt schon 6, 7 Jahre arbeite, in so eine ähnliche Figurenkonstellation einbaue, wie Köppen die in die 50er Jahre setzt, dann könnte ich eigentlich einen Roman des politischen Berlins zustande bringen, wie ich den selber noch nicht gelesen habe und gerne lesen würde, weil das politische Berlin irgendwie in der Literatur, finde ich, dann doch eine erstaunlich kleine Rolle spielt dafür, dass wir jeden Tag irgendwie in den Nachrichten damit konfrontiert sind. Und das war sozusagen dann der Ausgangspunkt. Und dann habe ich mir die ganzen Figuren bei Köppen nochmal angeguckt, habe mir die politischen Figuren jetzt angeguckt, habe gedacht, was sind so die Eckpunkte, wo kann ich damit was machen? Hatte so die Vision eigentlich, die bleierne Schwere, die Politikverdrossenheit und Langeweile der späten Merkel-Jahre ins Zentrum zu setzen. Das war sozusagen meine Planung, meine Absicht. Und dann stellte sich, als ich anfing, heraus, es ist jetzt Corona und nichts von dem, was ich mir so gedacht hatte, ist so, wie es ist. Also weder das städtische Leben kann noch so stattfinden wie bei Köppen in Bonn, weil irgendwie überall Restriktionen für Zusammenkünfte sind. Die politischen Erregungsmuster haben sich völlig verändert. Also es warten nicht mehr alle darauf, dass Frau Merkel abtritt, sondern es warten alle darauf, dass die Pandemie zu Ende geht. Und alle haben irgendwie plötzlich ganz starke Meinungen, was jetzt passieren muss und was passieren wird, wenn dies und das nicht passiert. Und alles das führte zu einer völlig anderen motivischen Durchformung des Romans dann am Ende. Und dann bin ich tatsächlich Seite für Seite vorgegangen.
Du hast eben gesagt, du hattest da so eine Person vor Augen, die du gerne zu einer Figur in deinem Roman machen würdest. Und bei dem Lesen jetzt von einem aktuellen Roman, klar, der Künstler könntest du selbst sein, ein Stück weit, könnte biografisch sein, muss es nicht. Dann gibt es so ein paar andere Personen, wo man sich so vorstellen kann, was da teilweise Vorbilder sind. Du hast auch so eine Vorbemerkung, ne, irgendwie Ähnlichkeiten, aber dann doch nicht. Ne? Wie, also sozusagen geht dem eine Recherche voraus? Ist das Zufall? Und wie kommt man in eine Tiefe der jeweiligen Person, wenn man sich jemanden ausgeguckt hat als Vorbild, den man halt dann nur in einer Rolle kennt? Oder mischst du dann Personen oder erfindest du sie? Oder ne, es gibt da einen Onkel, der ist sozusagen AfD-Politiker. Klar, der trägt eine Krawatte. Kann man sich vorstellen, wer da ein Vorbild ist. Und es hat auch so ein Alter wie Gauland. Aber den lernt man ja als Person kennen, auch in deinem Roman. Ob man ihn dann mag oder nicht, ist eine andere Frage. Also wie gehst du da vor? Systematisch oder zufällig oder was ist die Methode?
Also es ist eine ganz krude Mischung, die ich bis heute nicht systematisiert bekomme und die auch einen großen Reiz des Romanschreibens immer wieder ausmacht. Also ich habe im Grunde, also ich würde, das klingt so ein bisschen magisch, ich habe so eine Aura-Vorstellung der Figur. Also das ist so ein Bild dieser Figur und da sind alle möglichen Dinge schon reingeflossen aus realen Figuren, aber im Grunde ist die Figur relativ früh ziemlich autonom. Sie hat dann ihre soziotopischen Umfelder, sie hat ihre Denkbewegungen, sie hat ihre Emotionalität, aber im Grunde sehe ich die einzelnen Figuren wirklich vor mir losgelöst von den Figuren, auf die sie dann rückgeführt werden und aus denen ich mich natürlich hier und da auch bediene. Natürlich, wenn ich einen AfD-Politiker von Mitte 70 beschreibe, dann lese ich die Bücher von Alexander Gauland, dann lese ich auch diesen dicken Interviewband Sebastian Hennig und Höcke, um einfach zu wissen, wie ist denn das Denken, wenn ich jetzt mal fernab der normalen medialen Zuschreibung bin, wenn ich denen wirklich zuhöre, auch in deren Geschichte reingehe. Und das passiert eigentlich bei allen Figuren. Manche Figuren haben eine stärkere Vorbildhaftigkeit in realen Charakteren, setzen sich aber immer sozusagen im Hintergrund aus allem Möglichen zusammen und ganz am Ende von allem steht natürlich immer irgendwo ich. Also ich kann nicht über eine Figur schreiben, die nicht ein Echo in mir hat. Und das spricht meistens nicht für mich, dass das so ist, aber die Vielstimmigkeit ist sozusagen das Wesen dieser Begabung zur Literatur für mich. Also wenn ich nur eine Meinung hätte und eine Auffassung von Welt, dann würde ich Philosoph werden oder Politiker oder sonst irgendwie was, aber dann würde ich nicht Romanautor werden, weil das Prinzip des Romans ist eben gerade, dass verschiedenste Stimmen nebeneinander bestehen bleiben können, ohne dass ich als Autor entscheiden muss, der hat Recht und der hat Unrecht und der ist böse und der ist gut, sondern ich verlagere sozusagen die Diskurse zwischen den Figuren erst in meinen Kopf und dann in den Kopf des Lesers und da arbeitet das dann. Und dementsprechend sind alle Figuren am Grunde irgendwo in mir drin, bedienen sich aber aus diesem und jenem. Aber das Geheimnis, wie das funktioniert, kenne ich nicht. Es ist so, dass diese Figuren dann ab einem bestimmten Punkt auch eine sehr große Autonomie haben. Also ich beherrsche die nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, du machst jetzt mal das und das, du denkst jetzt mal so und so oder du transportierst jetzt mal diese meine Meinung, weil ich möchte, dass die Leserinnen und Leser dann am Ende das und genau jetzt auch als Quintessenz haben. Das habe ich vor 20 Jahren versucht und es hat regelmäßig in Writers Blocks geführt, weil wenn man die Figuren zwingt, Dinge zu tun, die gegen ihr eigenes inneres Gesetz sind, dann blockieren sie dich völlig und dann sprengen sie dir den Roman. Du schlägst dir die Stirn blutig, bis du sagst, okay, ich mache, was du willst und nicht, was ich denke, was du tun sollst. Und dieses Geheimnis der Figuren ist etwas, was für mich wirklich auch zur großen Faszination dieser Arbeit gehört. Zu sehen, dass da eine Figur in einer gewissen Weise ein reales Gegenüber zu mir darstellt, mit dem ich in Dialog trete, den ich mir angucke in seinem So-Sein, in seinen emotionalen, intellektuellen, wüsten, dunklen, hellen, erleuchteten und dümmlichen Momenten. Ich gehe da mit. So wie ich mit mir selber mitgehe oder wie ich mit guten Freunden mitgehe, selbst wenn sie politisch in die Irre laufen oder Trottel sind, irgendwie schlechte Liebesbeziehungen haben, was immer man so macht als Mensch halt.
Jetzt bildest du ja mit den Figuren ganz viel auch vielleicht die heutigen zeitgenössischen Gesellschaftsstrukturen ab. Du hast schon die Berliner, den Berliner Politikbetrieb erwähnt. Und mich würde interessieren, es gibt ja zum Beispiel den Begriff der Literatur engagée, ist schon ein bisschen vielleicht verstaubter, aber was ist dein gesellschaftlicher Anspruch mit den Romanen, die du schreibst? Gibt es den? Oder ist es eher ein analytisches Instrument? Also wer sollte das lesen? Also vielleicht so in diese Richtung gefragt.
Ich habe, glaube ich, nicht wirklich einen gesellschaftlichen Anspruch in diesem missionarischen Sinne. Es geht ein bisschen in die Richtung, was ich gerade schon gesagt habe. Mich interessieren Menschen, die in Grenzbereiche vorstoßen, emotional, intellektuell, politisch, erotisch, wie auch immer, die von dem Chaos, was wir alle in uns tragen, irgendwie überrollt werden, die nicht mit sich klarkommen und versuchen, irgendwelche Strategien dazu entwickeln, das trotzdem irgendwie zu schaffen. Und insofern ist mein Interesse an den Figuren immer ein geradezu amoralisches, um nicht zu sagen fast antimoralisches. Also ich möchte nicht bewerten, was diese Leute machen, sondern erstmal gucken, wie es funktioniert. Mein großes Vorbild in der Hinsicht ist eigentlich Dostojewski immer gewesen, in dessen Figuren man Heilige und Huren und Massenmörder und Anarchisten und Terroristen und Verrückte und alle möglichen Wirrköpfe findet. Und Dostojewski folgt ihnen allen so, dass ich beim Lesen immer gedacht habe, das muss er selber so denken. Kann aber nicht, weil er denkt auch das Gegenteil. Und ich finde, das gesellschaftliche Potenzial des Romans, da wo er sich nicht vordergründig und schnell irgendwelchen Engagements verschreibt, ist ein Gesamtverständnis in den Leserinnen und Lesern freizusetzen für das, was um uns herum passiert. Wir gehen ja heutzutage in unseren kleinen Bubbles davon aus, wenn der was anderes denkt in der Fragestellung, kann ich fast schon nicht mehr mit ihm befreundet sein. Dabei ist der in meiner Bubble sowieso auch nur eine ganz kleine Stimme. Und daneben gibt es unendlich viele andere Bubbles in diesem Land, auf diesem Planeten und wer weiß was, vielleicht im ganzen Universum noch. Und wenn ich versuche, in Denkweisen reinzukommen, die miteinander ins Gespräch, ins Spiel zu bringen, die selber nicht meine eigenen sind, kann ich vielleicht einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten, dass das gesellschaftliche Gespräch insgesamt in unserer Gesellschaft offener wird und nicht irgendwie permanent ein Cut gemacht wird. Oh Gott, der hat jetzt das und das gepostet, den entfreunde ich jetzt, der hat das und das gesagt, mit dem kann ich nie wieder ein Bier trinken gehen, der glaubt an dies und das, ist vorbei. Und ich glaube, wir haben im Moment so eine Dynamik, die sehr in diese Richtung geht, dass wir in homogenen Meinungsblasen, seien sie politisch oder menschlich-moralisch, uns bewegen und uns darin einigeln. Und ich glaube, eines der Hauptprobleme in unserer Gesellschaft heute ist, dass wir da nicht mehr rauskommen und uns dann in unseren rhetorischen Figuren in den Debatten immer weiter verhärten und dann im Endeffekt tatsächlich Sprengstoff im realen und im übertragenen Sinne erzeugen.
Also die künstlerische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit als Toleranzschulung.
Ja, wenn man so will.
Was ja auch extrem moralisch wäre.
Ja, das ist natürlich immer die Frage, was man irgendwie, ob man jetzt Toleranz moralisch oder immoralisch findet. Es gibt ja viele Leute in unserer Gesellschaft, die eben zu viel Toleranz inzwischen gerade unmoralisch finden, weil, sie zitieren dann gerne Thomas Mann, das Böse zu tolerieren ist ein Verbrechen. Also auch da gibt es sozusagen permanente Kippfiguren und es springt hin und her. Ich persönlich würde immer denken, Toleranz im Sinne von ertragen, was ich eigentlich unerträglich finde, solange es nicht strafrechtlich relevant ist und wirklich juristisch Konsequenzen fordert, ist eigentlich das, was wir in unseren demokratischen Gesellschaften mehr denn je brauchen. Und dazu müssen wir eben auch mit Leuten reden, mit denen wir eigentlich lieber nicht reden würden. Und da müssen wir hart miteinander diskutieren. Ich komme irgendwie von diesem Franz Josef van der Grinden, der ja Beuys-Sammler war. Und Beuys hatte mal den schönen Satz gesagt, das ist eigentlich der Idealzustand, wenn sich Leute zusammen an einen Tisch setzen und streiten. Und ich glaube, dass sich zusammen an einen Tisch setzen und streiten, ohne dass irgendwie ständig einer aufstellt und sagt, mit dir rede ich jetzt aber nie wieder, wäre etwas, was wir irgendwie zur Verbesserung der demokratischen Kultur heute mehr denn je brauchen.
Ja, ich glaube, das waren ganz schön viele Impulse. Wir haben am Schluss eigentlich immer die gleiche Frage, die wir manchmal minimal variieren. Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir glauben, es gäbe einen Fantasiemuskel und man könne ihn trainieren. Und deshalb fragen wir normalerweise, hast du einen Fantasiemuskel? Wenn ja, wie trainierst du den? Und so weiter und so fort. Aber im Verlauf dieses, gerade auch dieses Ende dieses Gesprächs, würde ich sagen, gibt es einen Streitmuskel? Und wenn ja, wie trainiert man den? Oder wie übt man dieses Streiten? Weil jetzt nur vom Lesen deines Romans werde ich nachher nicht besser streiten. Also hast du eine Idee, hast du einen Tipp, wie man das, was du eben sozusagen sehr vehement ja auch vorgetragen hast, wir brauchen sozusagen, wir müssen den Streit aushalten, wir müssen mehr streiten. Wie kann man eine innere Voraussetzung dafür schaffen, dass das tatsächlich produktiv ist?
Indem man zunächst mal daran anfängt, bei der gegenteiligen Meinung, die ich habe, die jemand hat, nicht zu fragen, wie besiege ich jetzt dessen Meinung, sondern innerlich, wenn ich mich auf ein Gespräch vorbereite, erstmal zu versuchen, seine Argumente so gut wie möglich nachzuvollziehen. Ich glaube, das ist der Kernpunkt in unseren Debatten heute, die irgendwie eher Wettkampfcharakter haben. Deswegen bringen sie auch so wenig. Es geht immer nur darum, wer besiegt jetzt den anderen. Aber im Prinzip, wenn ich erstmal gucke, wo könnte er denn recht haben? Wie weit kann ich denn mit ihm seinem Denken mitgehen und realisieren? Ah, da hat er eine Perspektive, die meiner eigenen nicht entspricht, die aber in sich ihre eigene Plausibilität hat. Dann komme ich sowohl, was die Schärfung meiner eigenen Argumentationen anlangt, einen Schritt weiter, als auch in der Debattenkultur insgesamt. Und für mich persönlich ist es eigentlich so, die alten Weisheitslehrer, ich habe das beim Dalai Lama gelesen, das ist aber auch eine Strategie und ein Ausbildungsverfahren der alten christlichen Theologie gewesen. Man bekam eine These hingeworfen und musste die verteidigen, selbst wenn man persönlich die These ganz falsch fand. Und wenn man das innerlich für sich selber schon mal macht, irgendwie eine Verteidigungsrede für etwas zu halten, was man eigentlich völlig inakzeptabel findet, so viele Argumente dafür zu finden, wie man irgendwie finden kann, auch dann ist es sowohl für die Streitkultur als auch für die gesamte Weisheit in uns selber, glaube ich, hilfreich.
Wir haben viel auch über das Scheitern gesprochen. Bei dem, was du gerade als Übung beschrieben hast, darf man da auch scheitern in dieser sozusagen Überidentifikation mit einer Gegenposition? Oder muss man da manchmal scheitern? Soll man da scheitern? Oder geht es dann da nicht um Scheitern?
Ich glaube darum, es geht dann nicht ums Scheitern, sondern es geht um das Aushalten der unvereinbaren Gegensätze in gleichbleibender Freundlichkeit. Und das wäre dann ein Triumph.
Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke auch.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und ich kann mir vorstellen, Sie haben viel zum Nachdenken mitbekommen. Bis zum nächsten Mal.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.